Schön, dass du hier bist. Willkommen zu Sachma, dem Podcast für neugierige Menschen über 40, die sich kurz, knapp und ohne wissenschaftliches Gequatsche über gesundheitsrelevante Themen informieren möchten. Mein Name ist Christiane Barton. Als Fulltime Personal Trainer nehme ich Menschen an die Hand und zeige ihnen, wie sie leichter und gesünder leben können. Bei diesem Podcast unterstützt mich Conny Hill. Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bohrt nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt's jetzt uns.
Guten Morgen, Theresa.
Einen wunderschönen guten Morgen, Christiane.
Geht doch.
Ja.
So, das hat gefehlt noch hier, diese 01
ja.
Kaffee.
Ja, mindestens.
Willkommen zum Therapie-Talk. Therapie-Talk mit der Kollegin von gegenüber, weil gegenüber im Vierseithof die Physiotherapie. Okay, heute geht's um den Beckenboden.
Genau.
Der Beckenboden, den hatten wir schon mal in Podcast-Folge Nummer 28. Conny und ich hatten damals Kontakt mit einem Mann, der sich gefragt oder der uns gefragt hatte, ob Männer auch einen Beckenboden haben. Und wir hatten damals, hatten wir ganz siegessicher gesagt, ja. Was sagst du als Physiotherapeutin dazu? Hatten wir recht?
Ja, ihr hattet recht. Und natürlich haben Männer auch einen Beckenboden. Und was man aber tatsächlich sagen muss, ist, dass das Thema Beckenboden bei Männern noch lange nicht so angekommen ist. Obwohl die Problematiken da sind. Ne? Es ist, ich weiß nicht, warum das Thema weniger aktiv ist. Das kann ich dir nicht sagen, denn es sind zum Beispiel, wie soll man jetzt sagen, also die ganze Diagnostik, die wir ja mittlerweile haben. Mhm. Und bei Frauen wird es halt aufgrund der Schwangerschaft, Frauen gehen auch selbstverständlich zum Frauenarzt und lassen, also die meisten, die ich kenne ja. Und auch so in der Gesellschaft, glaube ich, ist es normal, dass eine Frau ein- bis zweimal im Jahr zur Untersuchung geht und ab dem so und so vielten Alter wird die Brust mit dazu genommen und nochmal genauer geschaut, ne? Mhm. Und normalerweise, man sagt ja auch, beim Mann soll man ab einem gewissen Alter das tut, also so etwas tun. Ich kann dir aber genau null Männer sagen, wo ich weiß, dass die freiwillig in dem Alter auch tatsächlich hingegangen sind, sondern irgendwann nur dann, wenn sie ein Problem hatten.
Ja, vielleicht also, kann man davon ausgehen, dass es ein Tabuthema ist.
Wahrscheinlich.
Ja. Also ist auch bei uns Mädels jetzt nicht unbedingt so das Thema, was man so in der Gala liest, ne, oder in der Bunten. Richtig,
genau, aber es ist...
Es ist aber präsenter bei uns, aufgrund wahrscheinlich, wie du auch schon gesagt hast, die Geburt.
Genau.
Ja, da spielt der Beckenboden schon in der Vorbereitung eine große Rolle.
Auch danach,
und nach der Geburt, genau. Dann eben die Rückbildung der inneren Organe.
Richtig.
Und die Stärkung des Beckenbodens, weil der kriegt ja ordentlich auf die Ohren. Mhm. Ja, und dann praktisch erst wieder, also in meiner Welt auf jeden Fall, erst wieder, wenn man ein gewisses Alter hat, wenn die Hormone eben abnehmen, dass das Verhältnis der Hormone sich verändert und dann auch der Beckenboden, wie jeder andere Muskel, dann eben auch sich so ein bisschen zurückbildet, nehme ich an.
Naja, also das mit den Hormonen ist ganz interessant, weil viele denken gar nicht an die Hormone, sondern denken einfach nur, ich werde halt alt. Mhm. Und das ist ja nicht so. Da weißt du ja deutlich mehr als ich, wenn es um die Hormone geht. Und,
ich dachte, du musst das alt werden.
Ja, genau.
Ja, beim Altwerden kennst du dich dann besser aus. Danke auch.
Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Besser ist das. Ja. Nein, ich meine mit der Thematik der Hormone, wie die wo wirken. So hätte ich es vielleicht ausdrücken sollen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist tatsächlich das Hormonthema ein großes, gerade wenn es aufs Gewebe, ums Gewebe geht. Mhm. Also nicht nur das Beckenbodengewebe, sondern alle anderen Gewebearten auch. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Wenn wir jetzt aber wieder mal darauf nochmal zurückkommen oder darauf zu sprechen kommen, warum das Thema bei Männern oder ob Männer auch einen Beckenboden haben, ich denke, das Thema wird immer mehr präsent, dadurch, dass auch das Thema Prostatakrebs bei Männern immer präsenter wird. Und das liegt auch zum einen daran, dass die Diagnostik besser geworden ist, aber oftmals auch die Diagnostik fast schon zu gut ist. Das ist auch eigentlich wieder ein bisschen ein anderes Thema, weil die Prostata ist ja an sich ein großes Thema, und sobald die Prostata ja in eine Richtung mehr funktioniert oder weniger funktioniert, hat sie ja einen gewissen Wert, der dann immer jetzt im Moment schnell ermittelt werden kann, dieser Entzündungswert. Und der hat aber ganz viele Gründe. Eine Prostata kann aus vielen Gründen vergrößert sein. Lange Rede, gar keinen Sinn. Oftmals ist eine Prostata-Diagnose ist die Überdiagnostik, was dann danach kommt mit Untersuchungen und mit Biopsien und mit den weiteren Vorangehensweisen sehr, sehr eng getaktet. Und vor allen Dingen ist es tatsächlich so, dass viel Diagnostik bei der Prostata gemacht wird, die vielleicht so gar nicht extrem nötig wäre. Aber dadurch, dass die Prostata immer mehr ein Thema wird, wird natürlich auch der Beckenboden immer mehr ein Thema. Und das ist dann eigentlich ja wieder was Gutes, weil Männer müssen sich mehr Gedanken darum machen, ob jetzt eine intakte Prostata ja oder nein, das ist mal unabhängig davon. Aber Männer haben einen Beckenboden, Männer werden auch inkontinent und Männer müssen auch manchmal aufpassen beim Lachen, allerdings tatsächlich deutlich später, oftmals als Frauen. Und da ist halt der Unterschied zu den, wie sehr wird dieses Gewebe denn beansprucht. Richtig, und da sind wir Frauen natürlich vorne dabei, ne? Also...
Ja, ich denke auch, dass der Mann, der durchschnittliche Mann, der ja mehr Muskeln hat als wir Frauen, dass der natürlich auch besser kompensieren kann mit anderen Muskeln, ne? Wo die Frau vielleicht eher, wo das eher nach unten drückt, wenn sie was Schweres hebt zum Beispiel. Der Mann einiges aus den Armen machen kann, keine Ahnung, aber das ist jetzt gerade nur so ein Gedanke.
Ich glaube, wie bei vielen Sachen spielen da die Summe der Dinge eine Rolle. Mhm. Also die Kompensation durch andere Muskulatur. Ich meine, da ist natürlich die Bauch- und die Rückenmuskulatur, die damit einfließt. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, die Muskeln hängen ja nun mal alle zusammen. Ja. Und das muss natürlich eine gewisse Grundspannung haben, damit auch der Beckenboden schön fest ist, will ich mal sagen. Ich sage das jetzt mal umgangssprachlich. Aber bei Frauen ist es halt so, die meisten Frauen kriegen ja nun mal ihre durchschnittlich wie 1,5 Kinder oder 2,5, ich weiß es nicht. Aber so eine hormongeballte 9 Monate für so eine Muskulatur und für so Gewebe im Frauenkörper ist schon eine enorme Belastung. Ja. Und das sind ja dann quasi erstmal die Hormone während der Schwangerschaft, dann das, was alles ausgeschüttet wird nach der Schwangerschaft. Und dann ist ja, die Frauen haben ja immer die Tendenz zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Kind und jetzt kann bitte alles weg sein wieder und alles normal. Und viele machen sich dann auch noch Stress, und was Stresshormone alles so im Körper anrichten, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau, ne? Und das fließt da alles mit ein. Das geht auch alles ins Gewebe. Und dann auch Frauen machen meistens ja nur dann was, wenn es zum Problem wird. Also wenn eine Frau jetzt zum Beispiel, wir bleiben jetzt mal beim Thema Kind am Anfang, kommt jetzt ganz viel Druck von oben. Die Muskulatur ist jetzt, sagen wir mal, mäßig gut ausgebildet und Kind bekommen. Ach, jetzt hat es mal ein paar Wochen nicht funktioniert und ich habe jetzt mal ein paar Wochen im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern zusammengekniffen und die Muskulatur mal ein bisschen angespannt. Und jetzt ist wieder gut. Dass das für den Moment wieder gut ist, okay. Aber die Muskulatur hat dann schon wirklich was abgekriegt. Und die Spannung hat was abgekriegt. Man muss das aktiv einfach wirklich über einen längeren Zeitraum, genau wie bei jedem anderen Muskel, den man über einen längeren Zeitraum trainieren muss, damit der eine gewisse Grundspannung hat und als Stoßdämpfer im Körper arbeiten kann. Und genauso ist das bei der Beckenbodenmuskulatur auch. Nur weil man die nicht unbedingt sieht oder weil die keine tolle Form kriegt, wenn man sie super trainiert, heißt das nicht, dass sie nicht trainiert werden muss.
Ja, ist halt anders als beim Sixpack, ne?
Ich weiß, ich habe es nie ausprobiert, aber vielleicht kriegt man da ja auch irgendwas. Keine Ahnung. Nein, ich weiß es nicht. Also
Die Funktion vom Beckenboden ist soweit ich weiß, dass die Organe in Schach gehalten werden.
Die richtig? Sollen da bleiben, wo sie sind,
genau. Diaphragma, genauso genau. Wie oben das Zwerchfell,
richtig.
Ist unten der Beckenboden.
Ja, du kannst ja das quasi wirklich wie so eine Abgrenzung für die inneren Organe fest vorstellen, dass das Zwerchfell ist dafür da, den Bauchraum vom Brustraum zu trennen, also dass der ganze Magen, Darm und das ganze Gedöns, was da so unten im Bauchraum ist, nicht hochgedrückt wird.
Der Deckel praktisch
für, der Deckel für oben. Genau. Und die Beckenbogenmuskulatur ist dafür da, dass der ganze Kram halt drinnen bleibt und nicht nach unten rausrutscht. Und bei Frauen ist ja nur mal eine Öffnung mehr da. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein bisschen was rauskommt, ist ja auch bei vielen älteren Damen. Ja. Der Fall, so ein Prolaps nennt sich das dann ja, so ein Vorfall, dafür ist der Beckenboden da, dass das ganze Zeugs drinne bleibt. Mhm. Umgangssprachlich nennen wir es jetzt mal Zeugs, ne?
Ja, genau.
Also
ja.
Dafür ist es da. Das ergibt quasi wie so eine Kapsel, in denen alles drinne ist. Du hast die Organe, dann hast du die Faszien und die Muskeln. Und das alles ergibt eine wie so ein Osterei, kannst du dir das eigentlich vorstellen. Und innen drin ist die Klippermasse und außen ist halt der harte Kram, wenn er denn hart bleibt. Und
ja. Ja, super interessant. Und wenn man davon ausgeht, fällt mir jetzt gerade ein, dass das alles ja, wie wir wissen, einen Zusammenhang hat. Ja, und jetzt nicht als einzelne Organe und einzelne Muskeln etc. zu sehen ist, sondern alles miteinander in irgendeiner Weise in Kontakt steht, kann es doch auch sein, dass der ein oder andere Rückenschmerz da kommt, oder?
Ja, wenn du natürlich wieder wenn du jetzt die Spannungsverhältnisse nimmst und du hast ja jetzt zum Beispiel auch die Symphyse, das ist ja der Teil, der weiche, also du hast ja das Becken, das Becken geht ja, hast ja oben den Beckenkamm und unten gehen ja die zwei Beckenseiten, ja, also rechts und links, gehen ja zusammen und verbunden werden die durch so ein knorpeliges Gewebe. Das nennt sich ja Symphyse. Die Symphyse ist für gewöhnlich in einem geringen Maß flexibel. Die Hüfte, also das Becken muss auch ein bisschen beweglich sein, da da wirklich drucktechnisch von oben viel drauf kommt und von unten auch. Ja. Bei Frauen wird es ja, gerade wenn es um die Geburt geht, auch durch die Hormone, wird extra die Symphyse weich, damit das Becken sich weiten kann. Und das Baby dann auch rauskommen kann. Ich meine, das ist halt das Einzige, was weich wird, aber deswegen sind ja die Hormone da, um den Geburtsgang halt quasi auch, damit der Körper den Geburtsgang weiten kann, ne, und das Baby da auch durchpasst. Und die Symphyse verbindet eben das Becken. Und da ist es halt nun mal auch so, dass jetzt habe ich gerade den Faden verloren, warte, mach nochmal.
Die Rückenschmerzen,
genau.
Die wollte ich zurück.
Richtig, dass ja auch am Becken oben die Muskulatur, die da ansetzt, natürlich auch eine Wirkung auf den zusammenführenden Teil der Symphyse unten hat. So, und umgedreht aber genauso. Wenn jetzt die Symphyse zum Beispiel auch durch einen Unfall nicht immer nur das Baby kriegen und so, sondern wenn man einen Unfall hat und die Symphyse hat man einen Knacks weggekriegt und wächst vielleicht, also ist kaputt gewesen und hat halt Gewebe, also der Körper macht ja wirklich immer alles, damit alles wieder stabil wird und wenn da dann mal vielleicht Narbengewebe, gibt es ja nicht nur außen am Körper, sondern auch innen und dann ist das zusammengewachsen und hat jetzt nicht mehr die Spannung, die es vorher hatte, nicht mehr die Beweglichkeit, die es vorher hatte. Ne? Und das wirkt sich natürlich auch auf andere Strukturen aus und daran hängen, also jetzt zum Beispiel sagen wir, die Symphyse ist jetzt schief zusammengewachsen, als Beispiel, oder es ist Bindegewebe aufgrund von einer Verletzung entstanden, die Spannungsverhältnisse sind nicht mehr gleich, das heißt, die Bewegung ist nicht mehr gleich, das heißt, die Beckenseiten sind vielleicht entweder ein bisschen verschoben oder bewegen sich nicht mehr gleichmäßig und oben an dem Becken, an der Beckenschaufel, sitzen ja zum Beispiel auch Muskeln, seitlichen Bauchmuskeln, gerade Bauchmuskeln an der vorderen Seite oder halt hinten natürlich Richtung ISG auch die Rückenmuskulatur. So, und die kriegen natürlich dann von dem Spannungsmissverhältnis auch was ab. Ja. Na, also genauso wie der obere Teil auf den unteren Einfluss hat, ist es natürlich andersrum genauso.
Ja, genau. Und dann weiß man auch nicht, wo kommt es her, Henne oder Ei, aber dann bist du wahrscheinlich als Physiotherapeutin ja da eben nicht nur an einer Symptomatik dran, sondern du denkst ja dann wahrscheinlich auch weiter.
Macht es halt ein bisschen komplizierter. Man muss immer gucken, wo es herkommt. Da, wo es sich ausstrahlt, heißt ja nicht immer, da kommt es her. Ne? Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne? Ja. Ursache und Symptom sind ja zwei verschiedene Paar.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass ja, der durchschnittliche Mensch eben auch erst kommt, wenn er was merkt.
Mit allem, was wir haben, ja.
Mit allem, was wir haben.
Fangen ja auch erst an zu sparen, wenn wir nichts mehr haben, ne?
Genau.
Also in vielen Bereichen, so wollte ich damit sagen.
Das stimmt, ja. Wie ist das jetzt mit dem Beckenboden? Kann ich da schon mal achtsam sein und irgendwie spüren, dass da irgendwas nicht stimmt?
Also achtsam sein ist ja eine Sache, die man üben muss. Grundsätzlich. Aber sagen wir mal, man hat das so im Hinterkopf und achtet mal auf kleinere Signale. Zum Beispiel, wenn ich aufs Klo muss, wie lange kann ich das denn einhalten? Und wenn ich aufs Klo gehe, muss das dann ganz schnell gehen? Oder sagt man, okay, ich muss jetzt auf Toilette, aber ich habe jetzt noch genug Zeit, mir die Hose zu öffnen und auf Toilette zu gehen? Oder muss man reinrennen und da darf auch nichts mehr dazwischen kommen? Ja, also das ist zum Beispiel so eine Sache. Oder wenn man lacht und es passiert was, dann sollte man sich Gedanken machen. Weil wenn der Druck, also Niesen, Husten, Lachen, Sprünge, ja, solche Sachen, solche Seilhüpfsprünge oder wenn man mal irgendwo drauf oder meistens runterspringt. Ne?
Trampolin, das ja. ist so ein Ding.
Genau, wow. Also solche Sachen, ja. Wenn man es nicht halten kann, dann sollte man sich Gedanken machen. Das sind schon wirklich die Sachen, wo man dann in dem Moment eigentlich schon anfangen kann, mit minimalem Aufwand selbst was zu machen. Also warum auch nicht? Ne, mal davon abgesehen, dass es einem ja mit Sicherheit unangenehm ist. Ist es ja auch so, dass das eigentlich schon die Zeichen sind, die dir sagen, das könnte ein bisschen stärker sein da unten, das Gewebe. Da könnte man ein bisschen trainieren, tatsächlich.
Ja, das denke ich auch, weil ich höre es immer wieder, wenn ich frage, hast du heute gut getrunken? Und dann kriege ich hier und da einfach auch mal gesagt, ich habe heute so viel getrunken, dass ich heute Nacht bestimmt wieder raus muss. Und dann sage ich, ja, wie viel hast du denn dann abends so getrunken? Ja, ich habe bestimmt noch einen halben Liter getrunken. Dann musste ich aber raus.
Aber das sollte eigentlich kein Problem sein.
Weil so eine Harnblase, die fasst, glaube ich, so 1,5 Liter, kann die schon mal aushalten. Und nachts raus zu müssen, also muss ich schon sehr viel getrunken haben abends. Ne? Ja. Aber wenn das wirklich jede Nacht ist, dann ist das bestimmt ein Zeichen, dass ich mal gucken lassen kann.
Ja. Genau, das kommt, genau.
Solche nicht Sachen. Gleich, aber...
Ja, man muss jetzt nicht gleich hinrennen und sagen, um Gottes Willen, ne? Aber ja. Man kann ja mit minimalem Aufwand auch tatsächlich, ich muss jetzt nicht extra in Kurs gehen für Beckenbodentraining, am Anfang zumindest nicht. Ich muss jetzt nicht jemanden aufsuchen, der mich jetzt, was weiß ich, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, oh, ich habe beim Lachen leider in die Hose gemacht, dann kriegt der von mir nicht 6-mal Physiotherapie. Dann sage ich halt vielleicht mal, hier, pass auf, machen wir mal ein Training, wo du merkst, okay, da, so spanne ich das überhaupt an, weil das wissen ja viele gar nicht. Ne? Die wissen ja immer nur, wie man andere Sachen macht, aber wie man das wirklich anspannt, aktiv, wissen viele nicht. Aber zu Hause kann man das halt auch wirklich, wenn man zum Beispiel dann das, sagen wir mal, wir haben jetzt gemerkt, okay, wir müssen jetzt auf Toilette und das muss jetzt recht schnell gehen und ich glaube, irgendwann habe ich mal gehört, dass viele sagen, wenn man dann gerade Urin absetzt und dann immer mal so zwischendurch Pause macht und wieder weiterlaufen lässt und Pause macht und weiterlaufen lässt, das ist totaler Bullshit. Also wer das macht, das ist totaler Blödsinn.
Ja, das bringt nichts.
Das bringt gar nichts.
Das bringt wahrscheinlich die Harnblase so durcheinander.
Richtig. Aber ja, was man machen kann, ist, wenn man gerade in dem Prozess ist, es langsam laufen zu lassen. Das kann man üben. Also einfach wirklich, man fängt an und lässt es langsam laufen und drückt es nicht noch raus, weil es jetzt nicht anders geht. Das ist jetzt echt kein schönes Thema für viele, aber ich glaube, ganz viele werden sich da gerade wiedererkennen und werden sagen, so ist das bei mir auch. Ja. Lasst es einfach mal langsam laufen. Ja, nehmt euch Zeit auf der Toilette. So blöd es jetzt klingt, aber es ist wirklich sowas kann man machen. So, dann sagen wir mal, ist man fertig, ja, und sitzt ja dann einfach immer noch mal auf dem Klo. Und wenn man schon den ganzen Tag über keine Zeit hat, kann man sich ja da wenigstens Zeit nehmen und sagen, gut, ich sitze jetzt auf der Toilette, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich spanne jetzt da unten wirklich mal alles an und ziehe alles wieder hoch, Richtung Herz, Richtung Zwerchfell. Mhm. Also stell dir einen Faden vor, der vom Bauchnabel da unten in die südlichen Gefilde geht. Ne? So, und dann stellst du dir wirklich vor, wie du diesen Faden gedanklich nach oben ziehst und spann gerade wirklich mal die Muskulatur unten, die quer- und längs verlaufende Muskulatur an. Oder den Anus anspannen. Ne? Also das sind so diese Gebiete, die du dann, wenn du auf dem Klo, dann bist du da halt einfach gedanklich am bewusstesten. Dass, tagsüber denkst du dir dann nicht so viel. Oder wenn du im Büro sitzt oder so, dann denkst du nicht, ja, ach, ich spann mal an. Aber wenn du gerade auf dem Klo bist,
man kann das als Ritual auch machen.
Genau. Ne? Dass man das und so für gewöhnlich stört einen da ja niemand. Und ja, da kann man, das dauert auch nicht lange. Dann macht man einfach wirklich mal ein paar Wiederholungen, 10, 15 Stück und oder 12 meinetwegen. Ja. Das mal so als Einstieg oder als erste Übung, als erste Bewusstseinsübung und gleich schon als auch als Muskelübung. Ja. Das ist schon mal eine gute Sache.
Auf so jeden als, Fall.
Ja, ja, Beispiel.
Oder dann eben bei uns im Training, ja, der Beckenboden, der arbeitet ja reflektorisch,
genau,
und da gibt es ja auch arbeiten. Übungen.
Genau.
Da geht das gar nicht anders. Mhm. Dann muss man den Beckenboden, also
genau,
muss man gar nicht irgendwie bewusst anspannen, sondern richtig, der macht unten einfach oder sollte ja dicht machen.
Aber ja, da könnte man jetzt zum Beispiel auch im Training, in deinem Fall oder auch in meinem Fall, könnte man ja sagen, gerade weil es eher unbewusst ist und reflektorisch, und dann kannst du aber den Klienten auch darauf hinweisen, so guck mal, jetzt macht dein Beckenboden das und das, mhm, ne? Weil ja so viel unbewusst abläuft und reflektorisch abläuft, dass man trotzdem die Richtung mal vorgibt. Ja. Weil, wie gesagt, das ist nichts, was den Menschen bewusst ist, genauso wenig wie Atmen, nur wenn es nicht mehr geht, fällt es einem auf.
Ja. Aber auch Atmung ist bei uns im Athlet des Lebens-Konzept einfach so wichtig,
ja,
ja, so wie das Schlafen. Ja. Und wenn ich nicht schlafe, weil ich 2-3 Mal die Nacht wach werde,
ja,
ja, weil ich einen schlechten Beckenboden habe,
ja,
dann ist auch die Regeneration nicht gut. Ja.
Und wo sind wir da wieder? Hängt alles miteinander zusammen.
Genau. Und das lassen wir doch einfach mal so stehen. Und wenn jetzt vielleicht noch jemand denkt, ach, Beckenboden, das hatten die doch schon. Mhm. Ja, wir hatten es schon mal. Wer nochmal die Podcast-Folge 28 hören möchte, es ist 40 Folgen schon wieder her, dass wir drüber gesprochen haben und wir einfach auch so angestupst wurden, dass wir da wieder mal drüber sprechen, weil es eben auch, wie gesagt, ein wichtiges Thema ist.
Bei manchen Themen lohnt es sich auch einfach öfter drüber zu reden und ja, ein Bewusstsein zu schaffen.
Ja, und auch mit anderen Menschen mal drüber zu sprechen.
Ja.
Mit dir habe ich ja noch nicht drüber gesprochen,
richtig,
in Sachen Therapie. Ne? Und das war mir auch nochmal wichtig. Vielen Dank dafür,
Theresa. Sehr, sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Mach's gut. Tschüss.